Sie hören den Artikel Wissenschaftliches Werk Leonhard Eulers, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 3. September 2020. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0. Beginn des zweiten Teils der Aufnahme. Abschnitt 4: Geometrie, Topologie und Graphentheorie. Unterabschnitt 4.1: Geometrie. Die Mehrzahl seiner Entdeckungen in der Geometrie gelangen Euler durch die Anwendung algebraischer und analytischer Methoden. Das Lehrgebäude, sowohl der Ebenen- wie auch der sphärischen Trigonometrie, verdankt seine heutige Form einschließlich der Notationsweise Leonhard Euler. Seine von Johann Bernoulli angeregten Studien über geodätische Linien auf einer Fläche waren richtungsweisend für die später einsetzende Entwicklung der Differentialgeometrie. Von noch größerer Bedeutung waren seine Entdeckungen in der Flächentheorie, von der Gaspard Monge und andere Forscher in der Folge ausgehen sollten. In seinen späteren Jahren schließlich nahm Euler seine Arbeiten über die allgemeine Theorie der Raumkurven exakt dort wieder auf, wo Clairaut 1731 aufgehört hatte. Allerdings wurden sie erst posthum gedruckt. In den Grundlagen der Differentialgeometrie lieferte er Beiträge für die Krümmung einer Kurve und leitete eine analytische Formel für die Radien der Schmiegekreise her. Außerdem entdeckte er die zwei Hauptnormalschnitte einer Oberfläche und die Hauptkrümmungen Kappa 1 und Kappa 2. Eines seiner Ergebnisse, die sogenannte Euler-Gleichung, ergibt die Krümmung Kappa eines beliebigen anderen normalen Abschnitts, der einen Winkel Alpha mit einem der Abschnitte mit der Hauptkrümmung einschließt, in der Form Kappa gleich Kappa 1 Cosinus Quadrat Alpha plus Kappa 2 Sinus Quadrat Alpha. Es war Euler, der sich erstmals mit abwickelbaren Oberflächen, zum Beispiel einem Zylinder oder einem Kegel, beschäftigte. Das heißt Oberflächen, die ohne Verzerrungen wie Dehnung oder Reißen in eine Ebene verformt werden können. Eine Fläche wird als Regelfläche bezeichnet, zum Beispiel ein Zylinder, Kegel, Hyperboloid oder hyperbolisches Paraboloid, wenn sie durch die Bewegung einer geraden Linie im Raum erzeugt werden kann. Es ist bekannt, dass Euler rein mathematisch die zuerst von Jakob Bernoulli und Christian Huygens studierte Kreisevolvente als günstigste Profilform der Flanken bei Zahnrädern eruiert hat. Diese Kurve liefert, sinnvoll verwendet, optimale mechanische Eigenschaften bezüglich Reibungsverlust, Geräuscharmut und Kraftübertragung. Technisch realisiert wurde diese Entdeckung bzw. Erfindung Eulers erst im 19. Jahrhundert mit der Evolventenverzahnung. Weniger bekannt ist, dass Euler in dieser bereits 1762 entstandenen Arbeit E330 die heute nach Felix Savary benannte Gleichung antizipiert hat. Sie dient zur Bestimmung des Krümmungsradius einer Rollkurve und ermöglicht eine elegante Konstruktion deren Krümmungszentren. Innerhalb der elementaren Geometrie beschäftigte sich Euler unter anderem mit einem Vorläufer des Doppelverhältnisses und den Möhnchen des Hippokrates. Letzteren widmete er zwei weit auseinanderliegende Arbeiten E73 und E423. In einer kurzen Abhandlung E648 aus dem Jahre 1779 löste Euler das sogenannte Traktionsproblem des Apollonius. Dies verlangt die elementar stets mögliche Konstruktion eines vierten Kreises, der drei beliebig gegebene Kreise in der Ebene berührt. Dieses Problem wurde jedoch bereits vor Euler von François Viète, Isaac Newton und anderen gelöst. Kurz darauf verallgemeinerte er in E733 das Problem auf den dreidimensionalen Raum und fand die Konstruktion der Berührungskugel zu vier beliebig gegebenen Kugeln. Auch diese Konstruktion führt bloß auf eine quadratische Gleichung und kann somit elementar geleistet werden. Unterabschnitt 4.2: Topologie. Vier Bilder begleiten diesen Unterabschnitt. Wohl der prominenteste konvexe Polyeder ist der Würfel. Er hat 8 Ecken, 12 Kanten und 6 Flächen. Es gilt 8 minus 12 plus 6 gleich 2. Ein Dodekaeder hat 20 Ecken, 30 Kanten und 12 Flächen. Es gilt 20 minus 30 plus 12 gleich 2. Ein Ikosaeder hat 12 Ecken, 30 Kanten und 20 Flächen. Es gilt 12 minus 30 plus 20 gleich 2. Und Eulers Polyederzeichnungen in seiner Elementa Doctrinae Solidorum, erstmals publiziert in der Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitinae 1758. In einem Brief von 14. November 1750 aus Berlin an Christian Goldbach nach St. Petersburg kündigte Euler seine Entdeckung eines fundamentalen Zusammenhangs zwischen wichtigen Größen eines konvexen Polyeders an. Seine Entdeckung war die Formel E minus K plus F gleich 2 bezüglich Anzahl der Ecken E, Kanten K und Flächen F eines konvexen Polyeders, eines planaren Graphen. Dieser Satz wird heute als Eulerscher Polyedersatz bezeichnet. 8 Jahre nach seinem Brief, 1758, veröffentlichte er 2 Arbeiten zu dem Thema. Die erste enthielt seine Entdeckung, die zweite einen Beweisversuch. Eulers Beweis, indem er die untersuchten Objekte in einzelne Tetraeder zerlegen wollte, enthielt jedoch nach heutigem Maßstab an Strenge einen Fehler. Diese Lücke wurde 1924 durch Henri Lebesgue hervorgehoben. Euler erhoffte sich mit seiner Arbeit, alle Polyeder klassifizieren zu können, erreichte dieses Ziel jedoch nicht. Nach Veröffentlichung der beiden Arbeiten wandte er sich dem Thema nicht mehr zu. Die Konstante im Eulerschen Polyedersatz wird heute als Euler-Charakteristik des Graphen oder eines anderen mathematischen Objekts bezeichnet und steht mit dem mathematischen Geschlecht des Objekts direkt in Zusammenhang. Der erste lückenlose Beweis des Polyedersatzes gelang erst Adrien-Marie Legendre. Die Untersuchung und Verallgemeinerung dieser Formel, insbesondere durch Cauchy und L'Huillier, markiert den Beginn der algebraischen Topologie. Unterabschnitt 4.3 – Graphentheorie. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Königsberg zur Zeit Eulers. 7 Brücken führen über den Pregel. Im Jahr 1735, veröffentlicht 1741 mit der Arbeit Solutio Problematis ad Geometrium Situs Pertinentis, präsentierte Euler eine Lösung für das Königsberger Brückenproblem. Die Stadt Königsberg in Preußen lag am Fluss Pregel und umfasste 2 große Inseln, die durch 7 Brücken miteinander und mit dem Festland verbunden waren. Das Problem besteht darin, zu entscheiden, ob es möglich ist, einen Weg zu wählen, der jede Brücke genau einmal überquert und zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Das ist nicht möglich, weil zu mindestens einem Landstück eine ungerade Anzahl an Brücken führt. Diese Bedingung ist bereits durch die zur zentralen Insel führenden Brücken erfüllt. Das Brückenproblem ist gleichbedeutend mit der Frage, ob es für den der Stadtkarte entsprechenden Graphen einen Eulerkreis gibt. Diese Lösung gilt als der erste Satz der Graphentheorie, insbesondere der planaren Graphentheorie. Abschnitt 5 – Angewandte Mathematik. Unterabschnitt 5.1 – Numerik und Differentialgleichungen. Euler-Maclaurin-Formel. Im Jahr 1732 entdeckte Euler die Formel Summe 0 bis n über f von k gleich Integral 0 bis n von f von t dt plus f von 0 plus f von n durch 2 plus Summe 1 bis m von b2k geteilt durch 2k Fakultät mal Klammer auf f hoch 2k minus 1 von n minus f hoch 2k minus 1 von 0 Klammer zu plus rm mit den Bernoulli-Zahlen bk und dem Restglied rm gleich 1 durch, Klammer auf, 2m plus 1, Klammer zu, Fakultät, mal Integral 0 bis n von b, 2m plus 1 von t, mal f hoch 2m plus 1 von t dt. Dabei bezeichnen b, 2m plus 1 von t, Bernoulli-Polynome. Diese wurde unabhängig von ihm von Colin Maclaurin gefunden und trägt heute den Namen Euler-Maclaurin-Formel. Die Formel stellt einen Zusammenhang zwischen Summen f von 0 plus f von 1 und so weiter bis f von n und dem Integral 0 bis n f von x dx her. Die hinteren Terme beinhalten die höheren Ableitungen von f an den Grenzstellen und sind heute bei geschickter, meist nicht zu hoher Wahl von m meist schnell zu berechnen. Nützlich ist die Summenformel von Euler und Maclaurin dann, wenn die Summe sehr schwer, das Integral jedoch leicht zu berechnen ist. Zum Beispiel ist 1 durch 1 Quadrat plus 1 durch 2 Quadrat plus 1 durch 3 Quadrat und so weiter bis 1 durch n Quadrat schwer allgemein zu berechnen, während die Rechnung Integral 1 bis n von 1 durch x Quadrat dx gleich minus 1 durch x von 1 bis n gleich 1 minus 1 durch n deutlich einfacher zu vollziehen ist. Siehe auch Integralrechnung und Stammfunktion. Zu beachten ist, dass die Summenformel auf keine bestimmten Grenzen festgelegt ist und somit auch bei 1 statt 0 beginnen kann. Beginnt man alternativ an einem großen Startwert n, ist somit 1 durch n Quadrat plus 1 durch n plus 1 Quadrat plus 1 durch n plus 2 Quadrat und so weiter ungefähr gegeben durch Integral n bis unendlich von 1 durch x Quadrat dx plus Limes m gegen unendlich von, Klammer auf, 1 durch n Quadrat plus 1 durch m Quadrat, Klammer zu, durch 2 plus Limes m gegen unendlich von Summe 1 bis m von b2k mal, Klammer auf, 1 durch n hoch 2k plus 1 minus 1 durch m hoch 2k plus 1, Klammer zu, gleich 1 durch n plus 1 durch 2n Quadrat plus Summe 1 bis m von b2k durch n hoch 2k plus 1. Andersherum kann mit der Summenformel ein schwer zu berechnendes Integral über diskrete Summen angenähert werden. Dementsprechend praktischen Nutzen zog Euler aus dieser Formel, um unendliche Reihen, die langsam konvergieren, schnell numerisch anzunähern. So gab er gute Näherungen für die Werte θ3 und θ4 und fand θ2 auf 20 Stellen genau. θ2 gleich Summe 1 bis unendlich von 1 durch n Quadrat ist ungefähr gleich 1,64493406684822643647. Hätte Euler stattdessen für eine solche Präzision naiv die Terme 1 durch n Quadrat summiert, wäre der Zeitaufwand mit 20 Sekunden pro Summand bei etwa 63 Billionen Jahren gelegen. Erwiesenermaßen etablierte Eulers ursprüngliche Methode der Berechnung von θn für höhere Werte von n die numerische Mathematik als ein neues Forschungsgebiet. Explizites Euler-Verfahren. Während des 17. und 18. Jahrhunderts unternahmen Mathematiker ernsthafte Versuche, gewöhnliche Differentialgleichungen in Form von elementaren Funktionen und Quadraturen zu lösen. Als diese Methoden scheiterten, lösten sie Gleichungen mit Hilfe unendlicher Reihen und mit numerischen Methoden. Im Jahr 1768 entwickelte Euler ein einfaches finite Differenzenverfahren zur numerischen Lösung einer gewöhnlichen Differentialgleichung dy durch dx gleich f von x und y mit der gegebenen Anfangsbedingung y von x0 gleich y0. Mit einer einheitlichen Schrittweite h zwischen den Punkten x0, x1, x2 und so weiter konstruierte Euler die Punkte xn plus 1 gleich x0 plus Klammer auf, n plus 1, Klammer zu, mal h, gleich xn plus h, mit n gleich 0, 1, 2 und so weiter. Und erhielt dann die Formel yn plus 1 gleich yn plus h mal f von xn yn gleich yn plus h yn Strich plus o von h Quadrat. Hierbei bezeichnet o von h Quadrat die O-Notation von Landau und bedeutet in diesem Falle, dass das Fehlerrauschen jenseits yn plus h yn Strich im rechten Ausdruck im Wesentlichen durch die winzige Zahl h Quadrat nicht überschritten wird. Falls f von xy stetig ist, dann konvergiert die Folge der Euler-Polygonlinien gleichmäßig mit h gegen 0 zu der unbekannten Funktion y von x auf einem ausreichend kleinen geschlossenen Intervall, das x0 enthält. Unterabschnitt 5.2 Euler-Winkel. Ein Bild begleitet diesen Unterabschnitt. Drehung eines Körpers als Folge von drei einzelnen Drehungen um seine Körperachsen. Eigenes Koordinatensystem rot, festes Referenzsystem blau. Nach ihm sind auch die bedeutenden Euler-Winkel benannt. Es handelt sich dabei um ein Triple aus Winkeln, mit denen die Orientierung, Drehlage eines festen Körpers im dreidimensionalen euklidischen Raum beschrieben werden kann. Eine algebraische Beschreibung, mit der die Drehlage von beliebigen Punkten berechnet werden konnte, wurde erst ab 1775 von Euler in zunehmender Tiefe formuliert. In der ersten Arbeit zeigte er, dass die neun Elemente der Abbildungsmatrix, welche die Drehung beschreiben, wegen der Längentreue einer Bewegung nicht unabhängig voneinander sind, sondern durch nur drei voneinander unabhängige Winkel festgelegt werden, der Euler-Winkel. In der Aerodynamik von Flugzeugen werden bis heute die Euler-Winkel verwendet. Dabei ist es Praxis, ein erdfixes Koordinatensystem zu verwenden und die Position und Orientierung eines Flugzeugs relativ zur Erde zu beschreiben. Da es sich bei dem Koordinatensystem nicht um ein kartesisches System handelt, ergeben sich in der Regel aber einige Probleme bei der Formulierung der Flugzeugdynamik. Durch weitere Differenzierung kann dem begegnet werden. Während die Position des Flugzeugs am besten mittels eines erdfixen Koordinatensystems beschrieben werden kann, werden die Komponenten des Trägheitstensors in der Bewegungsgleichung am besten mittels eines Koordinatensystems beschrieben, welches das Gravizentrum des Flugzeugs als Ursprung hat. Die Orientierung eines Flugzeugs relativ zur Erde kann nun mit den sogenannten Euler-Winkeln beschrieben werden. Daher ist es notwendig, die Transformation zwischen den beiden oberen Koordinatensystemen mittels der drei Euler-Winkel-Drehungen abzuleiten. Unterabschnitt 5.3 Lotterien. Euler beschäftigte sich auch mit Lotterien. 1749 trat ein italienischer Geschäftsmann namens Roccolini an Friedrich den Großen, dem damaligen König von Preußen, mit dem Vorschlag heran, ein Lotteriesystem einzuführen, bei dem 5 Zahlen von 1 bis 90 gezogen werden sollten. Der König sandte den Vorschlag an seinen wissenschaftlichen Berater Euler mit der Bitte um eine mathematische Überprüfung bezüglich der Einführung einer staatlichen Lotterie in Deutschland. Auf dem königlichen Wunsch hin interessierte sich Euler sehr für die Analyse der verschiedenen Aspekte des genuesischen Lotteriesystems und entwickelte ein verbessertes Lotteriesystem, nachdem er bei der Analyse dieses Glücksspiels kombinatorische Fragen angesprochen hatte. In der Folge wurde die Berliner Lotterie 1763 in Deutschland gegründet. Im selben Jahr, in dem Preußen sein erstes Lotto veranstaltete, verlas Euler vor der Berliner Akademie eine Arbeit mit einer detaillierten und allgemeinen Analyse dieses Lottos. Eulers Arbeit wurde posthum veröffentlicht. Eines der grundlegenden Ergebnisse, die Euler erzielte, bestand darin, eine Formel für die Gewinnwahrscheinlichkeit der Wette zu finden, bei der r aus t gezogenen Zahlen bei einer Gesamtzahl von n richtig erraten werden müssen. Seine Formel lautete Produkt 1 bis r von Klammer auf t minus j plus 1 Klammer zu geteilt durch Klammer auf n-j plus 1, Klammer zu. Anhand dieser Wahrscheinlichkeitsberechnungen berechnete Euler drei praktische Szenarien für die Auszahlungen und alle Wetten und berücksichtigte dabei die Möglichkeit, einen Gewinn für die Lotterieveranstalter zu erzielen. Unterabschnitt 5.4 Bevölkerungswachstum. Im Jahr 1907, fast 125 Jahre nach Eulers Tod, verwendete Alfred J. Lotka Eulers Arbeit Recherche générale sur la modalité et la multiplication du genre humain, um die Euler-Lotka-Gleichung zur Berechnung von Bevölkerungswachstumsraten abzuleiten. Dabei handelt es sich um eine grundlegende Methode, die in der Populationsbiologie und Ökologie bis heute verwendet wird. Abschnitt 6 Physik. Unterabschnitt 6.1 Mechanik. Eulers Abhandlungen zur Mechanik lassen sich entsprechend seinem Programm in folgende Bereiche einteilen: Grundlagen der Mechanik, Aufbau und Struktur der Materie, Kraft und Kraftmaß, Prinzipien der Mechanik, Mechanik materieller Punkte, Mechanik starrer, Mechanik biegsamer, nicht elastischer, Mechanik elastischer, Mechaniker flüssiger sowie Mechanik gasförmiger Körper. In Schriften wie Mechanica sive motus scientia analytica exposita 1736, Découverte d'un nouveau principe de mécanique 1752 und Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum 1765 wandte Euler dabei die Mathematik auf Fragen der Physik an. Laut Clifford Truesdell tragen in der Tat nur wenige Werke so viel zur Mechanik bei, wie die zweitgenannte Arbeit. Mechanik starrer Körper. Euler bemerkte, dass die damals allgemein akzeptierten Prinzipien der Mechanik nicht ausreichten, um das Problem der Bewegung eines starren Körpers in voller Allgemeinheit zu lösen. Der Drehimpulssatz um eine raumfeste Achse findet sich implizit formuliert bereits in Eulers Manuskript von 1734. Zu seiner Mechanica sowie in seiner 1738 verfassten, aber erst 1749 publizierten Scientia Navalis. Zum ersten Mal hergeleitet wurde der Drehimpulssatz bezüglich einer raumfesten Achse für Systeme diskreter Massenpunkte in einer Abhandlung Eulers über die Bewegung der Mondknoten, die Euler 1744 der Berliner Akademie der Wissenschaften präsentierte und 1750 publizierte. Am 3. September 1750 las er vor der Berliner Akademie ein Memoir, in dem er das Prinzip Kraft gleich Masse mal Beschleunigung im Kontext der Eulerschen Gleichung der Starrkörperrotation als eigene und neue Entdeckung vorstellte. Jedoch erst 1775 publizierte Euler den Drehimpulssatz in seiner allgemeingültigsten Form als unabhängiges neues mechanisches Prinzip. Aus einer Idee Johann Bernoullis in dessen Werk Hydraulika und aus der Anwendung eines Schnittprinzips an einem infinitesimal kleinen Volumenelement gewann Euler den Impulssatz der Mechanik. dK gleich dm mal d Quadrat x durch dt Quadrat. Also das heute so geläufige Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, das immer Newton zugeschrieben wird, sich in dieser Form dort aber nicht findet. Strömungsmechanik. Ein Bild illustriert diesen Paragraphen. Strömung um einen Tragflügel. Diese inkompressible Strömung genügt den Euler-Gleichungen. Historisch gesehen wurden im 18. Jahrhundert von Jean d'Alembert, Daniel Bernoulli, Alexis Clairaut und Joseph Lagrange beträchtliche Fortschritte in der theoretischen Strömungsmechanik erzielt. Unter diesen großen Mathematikern leistete Euler die grundlegendsten Beiträge zur Strömungsmechanik, indem er seine berühmten Bewegungsgleichungen, die Euler-Gleichungen der Strömungsmechanik, aufstellte. Eulers Hauptwerk auf dem Gebiet der Strömungsmechanik beruhte im Wesentlichen auf der Kontinuumshypothese und dem Newtonschen Bewegungsgesetzen. Seine Arbeit bildet die Grundlage der mathematischen Theorie der Strömungsmechanik, die von seiner Entdeckung der Variationsrechnung sowie partieller Differentialgleichungen umfasst war. Er leistete grundlegende Beiträge zur Hydrostatik und Hydrodynamik in der Zeit von 1752 bis 1761 und veröffentlichte 1757 mehrere wichtige Artikel in diesem Bereich in der Mémoire de l'Académie des Sciences de Berlin. Der erste dieser Artikel befasste sich mit den grundlegenden allgemeinen Konzepten, Prinzipien und Gleichgewichtsgleichungen von Flüssigkeiten. Die zweite und die dritte Arbeit beschäftigten sich im Wesentlichen mit der Massenerhaltungsgleichung oder der Kontinuitätsgleichung und den nichtlinearen Euler-Bewegungsgleichungen kompressibler Flüssigkeitsströmungen. Anschließend formulierte er die Bewegungsgleichungen und die Kontinuitätsgleichung für eine nicht-viskose, inkompressible Flüssigkeitsströmung mit dem ersten Beweis des berühmten D'Alembertschen Paradoxons in einer nicht-viskosen Flüssigkeitsströmung, die an einem starren Körper vorbeifließt. Außerdem arbeitete Leonhard Euler in der Mechanik auf den Gebieten der Turbinengleichung und der Kreiseltheorie, in der er neben den Eulerschen Gleichungen die Euler-Winkel einführte. Er gilt als der Entwickler der weltweit ersten Wasserturbine. Eine Rekonstruktion der Eulerschen Turbine zeigte, dass ihr Wirkungsgrad von 71% nur wenig unter dem moderner Turbinen, Stand 2015, liegt. Auch das technisch realisierbare Prinzip des Flügelradantriebs und der Schiffsschraube ist Euler zu verdanken. Technische Mechanik. Die erste analytische Beschreibung der Knickung eines mit einem Druckkraft belasteten Stabes geht ebenfalls auf Euler zurück. Er begründete damit die Stabilitätstheorie. Er half bei der Entwicklung der Euler-Bernoulli-Balkengleichung, die zu einem Eckpfeiler des Ingenieurwesens wurde. Unterabschnitt 6.2 Astronomie. Ein Bild von Jupiter und ein Bild vom Saturn begleiten diesen Unterabschnitt. Abgesehen von der erfolgreichen Anwendung seiner analytischen Werkzeuge auf Probleme der klassischen Mechanik, wandte Euler diese auch in der Astronomie an. Diese Arbeiten wurden im Laufe seiner Karriere durch eine Reihe von Preisen der Pariser Akademie anerkannt. Zu seinen Errungenschaften gehören die genaue Bestimmung der Bahnen von Kometen und anderen Himmelskörpern, das Verständnis der Natur von Kometen und die Berechnung der Sonnenparallaxe. Seine Berechnungen trugen zur Entwicklung präziser Längengradtabellen bei. Nach Victor J. Katz gilt es als gesichert, dass Euler der erste Mathematiker in Europa war, der das Kalkül der trigonometrischen Funktionen systematisch durchdrang. Er tat dies in Arbeiten, die ab 1739 erschienen. Die Bedeutung der trigonometrischen Funktionen wurden ihm einige Jahre später bewusst, als er anstrebte, bestimmte Differentialgleichungen zu lösen, insbesondere lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Die im Nachhinein offensichtliche Tatsache, dass die Rechnung mit trigonometrischen Funktionen ein Schlüssel zum Verständnis periodischer Phänomene, einschließlich der Bewegung von Planeten und Satelliten, ist, scheint für die Astronomen vor Euler nicht offensichtlich gewesen zu sein. Euler war der Erste, der sich mit der Formulierung und Lösung des Störungsproblems beschäftigte, dem Schlüsselproblem, das formuliert und gelöst werden musste, wenn das Newtonsche Gravitationsgesetz als Grundlage für die Planeten- und Mondtheorie etabliert werden sollte. Mit dem Kalkül der trigonometrischen Funktionen in der Hand konstruierte er eine Reihe von Mondtabellen. Diese wurden 1746 in seinem Opuscula Varii Argumenti veröffentlicht. Eulers erster Versuch, mit den planetarischen Störungen fertig zu werden, erfolgte als Reaktion auf den Preiswettbewerb der Pariser Akademie von 1748. Der Preis wurde ausgeschrieben für eine Theorie von Jupiter und Saturn, die die Ungleichheiten erklärt, die diese Planeten in ihren Bewegungen gegenseitig zu verursachen scheinen, insbesondere über den Zeitpunkt ihrer Konjunktion. Newton hatte in seiner Principia von einer Störung der Umlaufbahn des Saturn in jeder Konjunktion dieses Planeten geschrieben, die so empfindlich ist, dass die Astronomen darüber ratlos sind. Als Reaktion auf die Ankündigung des Preisausschreibens der Pariser Akademie für 1748 schrieb Euler zwei Memoiren, die beide 1747 fertiggestellt wurden. In der ersten, die Euler der Berliner Akademie vorlegte, leitete er die Differentialgleichungen für das Problem der Störungen ab. Die zweite, eine Ableitung der Störungen des Saturn durch Jupiter, wurde im Wettbewerb eingereicht und mit dem Preis ausgezeichnet, obwohl Euler es versäumte, die scheinbare Verlangsamung des Saturn oder die Beschleunigung des Jupiter zu erklären. Eulers Preisaufsatz überzeugte mit den innovativen Methoden, die er zur Bewältigung planetarischer Störungen einführte. Unterabschnitt 6.3 Optik. In der Optik veröffentlichte er Werke zur Wellentheorie des Lichts und zur Berechnung von optischen Linsen zur Vermeidung von Farbfehlern. Er widersprach Newtons Korpuskeltheorie des Lichts in den Optics, die damals vorherrschend war. Seine Arbeiten zur Optik aus den 1740er Jahren trugen dazu bei, dass die von Christian Huygens vorgeschlagene Wellentheorie des Lichts zur vorherrschenden Denkweise wurde, zumindest bis zur Entwicklung der Quantentheorie des Lichts. Fast die Mehrzahl von Eulers Schriften zur Optik, im Ganzen 7 aus 15, sind Fragen der Dispersion gewidmet. Dabei beschäftigte ihn unter anderem wiederholt die Frage, ob Rot oder Violett die größere Frequenz hat. Euler wechselte diesbezüglich seine Ansicht dreimal, jedes Mal aufgrund einer theoretischen Betrachtung, zu der ihn ein neues Experiment, von dem er hörte, veranlasste. In der Nova Theoria hatte noch Rot die größte Frequenz. In zwei späteren Arbeiten korrigierte er diese Ansicht unter anderem aufgrund seiner Theorie der Beobachtungen von Farben dünner Schichten. Dann aber wird er durch eine Betrachtung über die Elastizität von Metalllamellen wiederum auf die erste, falsche Ansicht zurückgeführt, um dann schließlich zur richtigen zurückzukehren. Unterabschnitt 6.4 Ballistik. 1745 übersetzte Euler das Werk New Principles of Gunnery des Engländers Benjamin Robbins ins Deutsche. Es erschien im selben Jahr in Berlin unter dem Titel Neue Grundsätze der Artillerie enthalten die Bestimmung der Gewalt des Pulvers nebst einer Untersuchung über den Unterschied des Widerstands der Luft in schnellen und langsamen Bewegungen. Seit Galilei hatten die Artilleristen die Flugbahn der Geschosse als Parabeln angesehen, wobei sie den Luftwiderstand für vernachlässigbar hielten. Robbins hat als einer der ersten Experimente zur Ballistik ausgeführt und gezeigt, dass die Flugbahn durch den Luftwiderstand wesentlich beeinflusst wird. Somit wurde dank Robbins und mit Eulers Hilfe das erste Lehrbuch der Ballistik geschaffen. Es wurde zum Beispiel in Frankreich in französischer Übersetzung als offizielles Lehrbuch in den Militärschulen eingeführt. Napoleon Bonaparte musste es als Leutnant studieren. Unterabschnitt 6.5 Schiffbau. Weniger bekannt sind Eulers Arbeiten zum Stabilitätskriterium von Schiffen, in denen er das bereits erworbene, aber wieder verloren gegangene Wissen von Archimedes erneuerte. Die Scientia Navalis, das bis weit ins 19. Jahrhundert vorgreifende Hauptwerk über das Schiffsingenieurswesen, erschien während der ersten Berliner Jahre. Abschnitt 7 Algebra. Ein Bild begleitet diesen Abschnitt. Das Bild zeigt die Teilung des Kreises in der komplexen Zahlenebene in 5 Abschnitte. Jeder eingezeichnete Punkt entspricht einer Lösung der Gleichung x hoch 5 minus 1 gleich 0. In der Algebra beschäftigte sich Euler unter anderem mit der expliziten Gestalt von Einheitswurzeln. Diese treten als Lösungen der Gleichung x hoch n minus 1 gleich 0 auf. Im 18. Jahrhundert galt es als wegweisende Problemstellung, die Lösung dieser Gleichungen algebraisch geschlossen durch Radikale auszudrücken. Auch Euler hatte in diesem Bereich Erfolge und löste die Einheitsgleichungen bis n kleiner gleich 10. Als technisch besonders schwierig gilt hierbei das Verfahren für x hoch 7 minus 1 gleich 0, das die Lösung in Termen von Quadrat- und Kubikwurzeln ausdrückt. Euler studierte intensiv diophantische Gleichungen der Form y² gleich a mal x hoch 3 plus b² und y² gleich a mal x² plus bx plus c. Wobei a, b und c ganzzahlig sind und a größer 0 keine Quadratzahl ist. In größerer Allgemeinheit untersuchte er Gleichungen des Typs a mal x² plus 2bxy plus c mal y² plus dx plus ey plus f gleich 0, bei denen die Diskriminante Delta gleich b² minus a mal c größer 0 keine Quadratzahl ist. Euler arbeitete Näherungsmethoden für die Lösung numerischer Gleichungen aus und bearbeitete ferner, wahrscheinlich von Daniel Bernoulli angeregt, das Eliminationsproblem. So gelang ihm ein Beweis des bereits Newton bekannten Satzes, dass zwei algebraische Kurven von Grad m bzw. n höchstens m mal n Schnittpunkte haben können. In diesem Zusammenhang gelangte er zum wichtigen Begriff der Resultante. In den beiden Abhandlungen E147 und E148 vom Jahre 1750 gab Euler eine stichhaltige Erklärung des sogenannten Cramerschen Paradoxons. 1770 brachte er das Buch Vollständige Anleitung zur Algebra heraus. Er erarbeitete eine Methode zur Lösung von quartischen Gleichungen. Euler bemerkte ebenfalls, dass sich quintische Gleichungen im Allgemeinen nicht mehr durch Radikale, also geschlossene Verkettungen von Wurzelausdrücken, auflösen lassen. Dieses Resultat wurde jedoch erst später durch Niels Hendrik Abel und Évariste Galois bewiesen. Abschnitt 8 – Logik. Ein Bild illustriert diesen Abschnitt. Euler-Diagramm mit drei Mengen. Grün und Rot-Gelb sind disjunkt. Die Schnittmenge von Rot und Gelb ist die Menge 1. Euler wird auch die Verwendung geschlossener Kurven zur Veranschaulichung der syllogistischen Argumentation zugeschrieben. Diese Diagramme sind als Euler-Diagramme bekannt geworden. In den Briefen 101 bis 108 an eine deutsche Prinzessin, die im Februar und März 1761 verfasst wurden, werden die heute als Venn-Diagramme bezeichneten Diagramme vorgestellt, obwohl das eine falsche Bezeichnung ist. Diagramme für mathematische Darstellungen in der Logik tauchten in einigen Abhandlungen des 18. Jahrhunderts zu diesem Thema auf und es ist möglich, dass Johann Heinrich Lambert sie kurz vor Eulers Briefen verwendete. In den Briefen 101 und 102 betonte Euler die Notwendigkeit einer disziplinierten Sprache bei der Darstellung allgemeiner Ideen und ihrer Erweiterung. Er verwendete Kreise in Diagrammen, um verschiedene Formen von Syllogismen und hypothetischen Propositionen zu erklären. Ein Euler-Diagramm ist ein diagrammatisches Mittel zur Darstellung von Mengen und ihren Beziehungen. Euler-Diagramme bestehen aus einfachen geschlossenen Kurven, normalerweise Kreise oder auch Ellipsen, in der Ebene, die jeweils Mengen darstellen. Jede Euler-Kurve teilt die Ebene in zwei Bereiche oder Zonen. Den inneren Bereich, der symbolisch die Elemente der Menge einschließt und darstellt, und den äußeren Bereich, der alle Elemente darstellt, die nicht zur Menge gehören. Komplement. Die Größen oder Formen der Kurven spielen dabei keine Rolle. Das Diagramm soll lediglich veranschaulichen, wie sie sich überlappen. Die räumlichen Beziehungen zwischen den von jeder Kurve begrenzten Bereichen, Überlappung, Eingrenzung oder keines von beiden, entsprechen mengentheoretischen Beziehungen, Schnittmenge, Teilmenge und Disjunktheit. Kurven, deren innere Zone sich nicht schneiden, stellen disjunkte Mengen dar. Zwei Kurven, deren innere Zonen sich schneiden, repräsentieren Mengen, die gemeinsame Elemente haben, nicht leere Schnittmenge. Die Zone innerhalb beider Kurven stellt dabei die Menge der Elemente dar, die beiden Mengen gemeinsam ist. Eine Kurve, die vollständig im Bereich einer anderen enthalten ist, stellt eine Teilmenge dieser dar. Euler-Diagramme und die allgemeineren Venn-Diagramme wurden ab den 1960er Jahren im Zuge der neuen Mathematik als Teil des Unterrichts in der Mengenlehre aufgenommen. Abschnitt 9 – Kartografie und Geodäsie. Großes Interesse legte Euler für astronomisch-geodätische und kartografische Fragen an den Tag, für deren Lösung bei der Petersburger Akademie der Wissenschaften auf Joseph-Nicolas Delisles Anregung eine neue wissenschaftliche Institution ins Leben gerufen wurde, das sogenannte Geographische Departement. Euler war dort als Delisles Helfer eine Reihe von Jahren tätig. Der Einblick in verschiedene Dokumente dieses Departements, vor allem in die Protokolle, brachte viele Einzelheiten über Eulers Tätigkeit auf dem Gebiet der Geodäsie und Kartografie zutage. So konnte zum Beispiel festgestellt werden, dass Eulers Anstellung im geografischen Departement durchaus seinen Wünschen und wissenschaftlichen Neigungen entsprach. Eulers erste Arbeit war die vom Senat angeforderte Karte von Russlands europäischen Grenzen. Am 2. September beriet sich Euler mit Delisle darüber, wie eine solche Karte am besten zu konstruieren sei. Euler beendete die Karte der europäischen Grenzen Russlands am 6. September 1736. Erst am 14. Oktober 1736 war die von Euler und Delisle gemeinsam begonnene Karte nach Korrekturen des Adjunkten Wassili Jewdokimowitsch Adodurow endgültig fertiggestellt. Ende des zweiten Teils der Aufnahme. Im dritten Teil sind die Abschnitte 10 bis 14 sowie am Ende die Lizenzinformationen.